Deutschlandfunk. Der Tag.
Beim Ringen zwischen Bund und Ländern um die Flüchtlingspolitik. Beim Gipfel dazu heute im Kanzleramt. Da dreht sich viel ums Geld. Der Streit um Milliarden für eine Versorgung der Geflüchteten spielt eine wichtige Rolle. Das Ergebnis können wir heute Nachmittag ehrlich gesagt noch nicht liefern. Nur die Info, dass die Beratungen schon verspätet begonnen haben. Wir wollen aber auf einen Punkt zoomen, der in der Debatte um Geflüchtete absolut zuverlässig auch immer wieder auftaucht. Nämlich die Forderung nach einer Begrenzung der Migration. Die Forderung kam jetzt auch von Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz. Er verlangt, die Ampel müsse die, Zitat, illegale Migration absenken, beziehungsweise
wenn die Bundesregierung das nicht kann und das nicht will, und das ist der Befund, den wir leider heute feststellen müssen, dann muss sie mehr zahlen. Das ist die logische Konsequenz dieser Verweigerung der Bundesregierung, die Flüchtlingszahlen unter Kontrolle zu bringen.
Wobei sich zumindest ein Ampelkoalitionär, die FDP, jetzt sehr offen gezeigt hat für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, notfalls mit Zäunen. So hat es jedenfalls FDP-Chef Christian Lindner gesagt. Und darum gucken wir uns das heute mal genauer an, wie es denn so läuft mit den Zäunen dort, wo es sie an der EU-Außengrenze schon gibt. Zum Beispiel an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Gleich im Gespräch mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Und dann haben wir noch ein ganz anderes Thema.
Transgeschlechtliche Menschen erleben in allen Lebensbereichen massive Diskriminierungserfahrung, massive Gewalterfahrung.
So hat es Tessa Ganserer im Herbst 2021 bei uns im Deutschlandfunk-Interview geschildert. Kurz nach ihrem Einzug in den Bundestag, neben Nike Slavik, die erste Transfrau im Parlament. Personen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, die sollen es künftig einfacher haben, Namen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen. So will es das von der Ampel sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Nach langem Warten ist der Gesetzentwurf jetzt da und wir gucken ihn uns gleich genauer an. Das ist der Tag, heute am 10. Mai 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Zäune an den Außengrenzen der EU, das ist ja nicht unbedingt eine theoretische Idee, sondern teils auch schon seit vielen Jahren Realität, zum Beispiel an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien. Und im vergangenen Jahr, da hat auch die polnische Regierung einen Zaun an der Grenze zu Belarus bauen lassen. Und das Projekt, die Lage dort und auch die Diskussion darum, die hat für uns unser Korrespondent Peter Sawicki verfolgt. Der ist jetzt in der Leitung. Hi.
Hallo Sandra.
Um das nochmal geografisch einzuordnen, Polen hat ja beides, also EU-Binnengrenzen, aber eben auch hunderte Kilometer EU-Außengrenze, eben an die Nachbarn Belarus und Ukraine. Und wie ist es jetzt vor Ort? Also, wenn ich aus Belarus komme, stehe ich vor einem Zaun und aus der Ukraine kann ich einfach einreisen.
Also streng genommen ist das so, wenn man aus der Ukraine kommt, dann steht man auch vor Zäunen, also zumindest an den regulären Grenzübergängen. Aber das sind dann normale Ausmaße, die sind dann so 2 Meter hoch. Das sind so normale Grenzübergänge, wie man die so kennt, mit Gebäuden des Grenzschutzes, mit Schlagbäumen. Und da werden dann Passkontrollen durchgeführt, Autos werden dann durchgelassen, LKW und so weiter. Und da findet im Prinzip regulärer Grenzverkehr statt. An der Grenze zu Belarus kann das dann tatsächlich sein, dass man, wenn man von Belarus aus kommt, vor diesem neuen Grenzzaun, vor dieser Grenzmauer, dann irgendwann steht. Das Ganze wurde im vergangenen Sommer vor fast einem Jahr fertiggestellt, ist, wie es heißt, knapp 190 Kilometer lang, soll also die Landgrenze zwischen Polen und Belarus abdecken. Die Grenze insgesamt zwischen Polen und Belarus ist 400 Kilometer lang. Die ist zum großen Teil eine grüne Grenze, also mit Seen, mit Flüssen, mit Wäldern. Das sind dann häufig Flüsse und Seen und Wälder. Und diese Grenzmauer, die dort steht, dieser Grenzzaun, der ist 5,5 Meter hoch, sehr massiv in seiner Bauform und ist, wie es auch heißt, mit Kameras, mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ja, und die polnische Regierung sagt, das Ziel dahinter ist, die illegale Migration zu stoppen und dieser hybriden Kriegsführung von Belarus und Russland, wie es heißt, Einhalt zu gebieten.
Und um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man noch mal mehr über die Vorgeschichte wissen, muss noch mal ins vergangene oder, glaube ich, ins vorletzte Jahr zurückgehen, als über Belarus plötzlich auch Geflüchtete aus ganz anderen Weltregionen dort an der EU-Grenze aufgetaucht sind. Kannst du uns die Vorgeschichte noch mal schildern?
Ja, genau, das hat vor fast 2 Jahren begonnen. Die Bilder sind da vielleicht noch bei dem einen oder anderen präsent. Also da waren ja ganze Gruppen von Asylsuchenden, von Familien, ja oft aus dem Nahen Osten, dann auf der Seite von Belarus zu Fuß Richtung der Grenze zu Polen unterwegs. Diese Grenze war damals längst noch nicht so scharf bewacht wie heute. Und der polnische Grenzschutz, unterstützt auch von der Armee, von der Polizei, die haben diese Menschen dann aber an der Einreise gehindert. Einfach zunächst einmal die Menschen mit Menschenketten sozusagen von Armeeangehörigen, von Grenzschutzangehörigen. Es wurden noch provisorische Zäune errichtet. Naja, und viele Asylsuchende fanden sich dann plötzlich in einer Falle wieder, denn sie konnten dann weder vor noch zurück, waren dann sozusagen zwischen dem Grenzschutz von Polen und Belarus in gewisser Weise eingekesselt, wurden aber dann auch nicht nach Polen gelassen und mussten dann irgendwann nach Belarus zurückkehren. Das Ganze hatte seinen Ursprung, wenn man so will, auch im Jahr 2020. Da gab es ja diese mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahlen in Belarus mit den massiven Protesten im Land und dann mit sehr scharfen neuen Sanktionen, die die EU gegen Alexander Lukaschenka, den Machthaber, verhängt hat. Und er hat dann auch so ein bisschen schon angedroht, er werde Migranten, so sinngemäß hat er es gesagt, am Weitergehen nicht hindern, die ja eigentlich dann nach Polen oder nach Westeuropa wollten, die sich damals in Belarus aufhielten. Und es stellte sich dann heraus, dass die auch in großen Zahlen aus ihren Heimatländern im Nahen Osten beispielsweise gezielt eingeflogen wurden mit dem Versprechen, dass sie Asyl in der EU bekommen würden. Naja, und dann hat sich das eben so weiterentwickelt.
Und wie ist die Lage jetzt?
Also es gibt ein ganz aktuelles Interview hier in einem der führenden polnischen Radiosender mit einem Aktivisten, der regelmäßig in der Grenzregion zu Belarus unterwegs ist, der sagt, der Grenzschutz funktioniert nicht. Die Grenze dort oder dieser Grenzzaun, der ist löchrig und die Menschen kommen trotzdem durch. Das sieht man auch tatsächlich anhand der offiziellen Kommunikation des Grenzschutzes. Der ist da sehr auf Twitter aktiv beispielsweise. Da werden fast täglich aktuelle Zahlen, zum Beispiel zu Menschen, die aus der Ukraine einreisen, vermeldet oder auch ausreisen, aber auch mit Blick auf die Grenze zu Belarus, da werden dann, wie es dann heißt, Versuche illegaler Grenzüberschritte gezählt und dokumentiert und auch die Herkunftsländer der Menschen dann benannt. Es ist aber tatsächlich auch so, dass nicht wenige Personen eben dem Grenzschutz entgehen, die eine Lücke in dem Zaun offenbar finden oder über die grüne Grenze irgendwie es nach Polen schaffen. Das kann aber dann wiederum dramatische Folgen haben, denn das Grenzgebiet auf polnischer Seite oder wenn man weiter ins Landesinnere geht, das ist dann, da gibt es dann sehr viele Wälder und Sümpfe und Seen und im Winter kann es da sehr kalt werden und das hat dazu geführt, dass es im vergangenen Winter, so berichten das Aktivisten hier in Polen, circa 40 Todesfälle gegeben hat. Also die Menschen haben sich dann einfach verirrt und sind dann umgekommen, sind dann erfroren, verdurstet oder verhungert. Und im Frühling, im Sommer wird es zwar natürlich wärmer, aber die Gefahr, dass man sich dann verirrt und möglicherweise trotzdem eben gesundheitlich zu Schaden kommt oder noch schlimmer, die ist dann trotzdem noch gegeben.
Also das ist ein großer Punkt, der Menschenrechtsorganisationen Sorgen macht. Dann gibt es noch das Thema Pushbacks, also Zurückweisungen an der Grenze, obwohl die Idee ja eigentlich ist, dass wer die EU erreicht, das Recht hat, ein Asylverfahren zu durchlaufen. Welche Erkenntnisse gibt es darüber?
Also es ist ganz klar, dass es Pushbacks in Polen gibt. Es ist Ende 2021 ein neues Gesetz verabschiedet worden, das Pushbacks quasi legalisiert. Und demnach heißt es, dass Personen, die nicht nachweisen können, dass sie legal eingereist sind, dann umgehend außer Landes gebracht werden können und dann mit einem Verbot der Wiedereinreise belegt werden können. Und dieses Gesetz, soweit ich weiß, gilt im Wesentlichen immer noch. Das heißt aber auch in der Praxis, dass der Grenzschutz da wesentliche ja, Befugnisse hat. Es kann zum Beispiel dann auch sein, wenn dann Personen aufgegriffen werden, die es über die Grenze geschafft haben, dass ihnen da überhaupt keine Möglichkeit gegeben wird, einen Asylantrag zu stellen. Es gibt Berichte von Menschenrechtsorganisationen, von Aktivisten, auch von in polnischen Medien, wo es dann heißt, dass so Personen, wenn sie aufgegriffen werden, dass sie durchaus medizinische Erstversorgung vom Grenzschutz bekommen, dann aber in aller Regel ja außer Landes gebracht werden, zurück nach Belarus gebracht werden, also Pushbacks stattfinden. Diese Vorwürfe werden regelmäßig erhoben und es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass das wirklich passiert. Und in dieser Gemengelage kommen dann aber wiederum ganze Gruppen von Aktivisten ins Spiel, die oft im Grenzgebiet nachts unterwegs sind, auf der Suche nach sich versteckenden oder nach verirrten Asylsuchenden, um ihnen dann medizinische Erstversorgung zu gewähren und beziehungsweise juristische Hilfe bei Asylanträgen dann zu gewähren und um ihnen dann zu helfen, dieses Recht wahrzunehmen, dass sie einen Asylantrag stellen können. Diese Hilfe verläuft, wie es heißt, auch hin und wieder erfolgreich, aber diese Aktivistengruppen müssen im Prinzip im Geheimen arbeiten, weil sie von Schikanen des Grenzschutzes immer wieder berichten, der da immer noch sehr große Machtbefugnisse hat und die offenbar auch nicht allzu sehr, allzu genau von der Politik kontrolliert werden.
Und dann gibt es auch noch Kritik an den polnischen Behörden, am polnischen Umgang eben mit den Menschen, die dort in Flüchtlingseinrichtungen festgehalten werden, geschlossene Flüchtlingseinrichtungen, also faktisch inhaftiert sind. Da hat es jetzt einen Fall gegeben, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein 28-jähriger Mann aus Syrien ist in so einer Flüchtlingseinrichtung gestorben. Was ist über den Fall bekannt?
Genau, solche Fälle gibt es auch, dass solche Personen, solche Asylsuchende in solchen, ja, Internierungslagern, wie es manche nennen, dann landen. Und dieser Syrer, du hast es gesagt, 28 Jahre alt, er kam aus Aleppo, wie es in Medienberichten heißt. Er sei über die Balkanroute nach Polen gekommen. Im März dann in diesem Lager in Przemyśl im Südosten Polens, nahe der Grenze zur Ukraine, dann gelandet. Und dann heißt es, dass er zunächst offenbar gesund gewesen sei oder so gewirkt habe, nach einigen Tagen dann aber krank geworden sei. Es habe dann auch medizinische Hilfe gegeben. Also es gibt Berichte, wonach Sanitäter mehrfach in dieses Lager gefahren sind, um diesen Mann dann medizinisch zu versorgen. Er ist dann aber am 17. März gestorben. Und da ist jetzt zu lesen, dass man bei der Obduktion keine Gewaltspuren gefunden hat oder nachweisen konnte an seinem Körper, aber es heißt, er sei an einer Herzmuskelentzündung und an einer Lungenentzündung gestorben und es gibt da den Verdacht, dass er eben nicht angemessen medizinisch versorgt worden sei. Das Ganze wird jetzt noch staatsanwaltschaftlich untersucht.
Und das Ganze, also der Umgang mit den Geflüchteten dort, mit den Geflüchteten aus Syrien, aus Afghanistan, das steht ja in einem ganz krassen Kontrast zu der großen Gastfreundschaft, die die polnische Regierung, die polnische Gesellschaft gegenüber den Menschen zeigt, die aus der Ukraine geflohen sind. Da ist Polen ja das Land, das am meisten Geflüchtete genommen hat. Und es gibt eben diesen ganz scharfen Kontrast aus der Ukraine, herzlich gerne aus allen anderen Regionen der Welt. Null Interesse oder kaum Interesse. Wie beobachtest du die Debatte darüber?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Umfragen von damals und auch aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass einerseits es eine große Mehrheit gegeben hat mit Blick auf das Vorgehen an der Grenze zu Belarus, also diesen Außengrenzschutz Ende 2021, beziehungsweise auch, dass eine Mehrheit diesen Grenzzaun, den Bau des Grenzzauns unterstützt hat. Das hat auch mit den Narrativen der Peace-Regierung zu tun, die die Narrative über viele Jahre gestreut hat. Zum einen im Wahlkampf 2015, wo auch mit Stimmung gegen Flüchtlinge Wahlkampf gemacht wurde. 2021 wurde dann auch im öffentlichen Fernsehen vor allem das Bild von marodierenden, gefährlichen, vor allem jungen Männern gezeichnet, die dann in das Land einfallen wollen. Da wurden einzelne Fälle, die es gegeben hat, aber eher vereinzelt waren, von Gewalt gegenüber dem polnischen Grenzschutz als Beleg dafür aufgeführt, dass das eben sozusagen Kriminelle seien, vor denen man sich schützen müsse. Naja, aber das hat eben zu einer gewissen Stimmung in der Gesellschaft oder in Teilen der Gesellschaft geführt. Die Opposition übrigens, die umschifft dieses Thema, mit Blick sicherlich auf diese Umfragen, so gut es geht. Also es ist kein Gewinnerthema, zum Beispiel jetzt auch im Wahlkampf. Im Herbst dieses Jahres gibt es ja in Polen Parlamentswahlen. Eine Ausnahme ist höchstens die Linkspartei hier in Polen, die da immer wieder darauf hinweist. Aber man muss auch sagen, es gibt viele Aktivistengruppen, es gibt Prominente, es gibt Künstler und man hört das auch, zumindest ich höre das immer wieder im privaten Umfeld, da sagt man, dass das, was an der Grenze zu Belarus passiert, eine Schande sei, dass das Ausdruck von Doppelmoral, Ausdruck von Rassismus sei und dass es nicht sein könne, dass man einerseits zu Recht die Menschen aus der Ukraine willkommen heißt, aber den Menschen, die über diese andere Grenze kommen, von wo auch immer sie herkommen, das sind ja viele Länder, aus denen sie kommen, dass man denen nicht zumindest sozusagen die Möglichkeit gibt, ihr Recht, einen Asylantrag zu stellen, gewährt. Es sagen auch Aktivisten hier, wenn nötig, müsste man Personen abschieben, wenn sie kein Bleiberecht haben, aber man müsse sie ja zumindest menschlich behandeln und eben ihnen diese Grundrechte einräumen, die ihnen zustehen. Wobei, ich habe vergangenen Herbst mit einer Aktivistin zu diesem Thema gesprochen, die über ihre Arbeit erzählt hat und sie ist der Ansicht, zumindest im Zuge des Krieges gegen die Ukraine, hat sie den Eindruck, dass auch die Empathie für Menschen, die von Belarus aus nach Polen gelangen wollen oder das dann auch in der Praxis tun, dass die Empathie für diese Menschen zumindest doch gestiegen ist und dass sich da vielleicht auch in diesem Bereich die Stimmung ändert.
Interessant, Peter, deine Schilderungen zur Lage an der polnisch-belarussischen Grenze. Du hast mir vorab gesagt, dass du noch einen spannenden Hörtipp hast.
Ja, genau, weil der Transparenz halber an der Stelle noch gesagt sei, dass ich selber in dem Grenzgebiet da bisher noch nicht recherchiert habe. Habe mich dann aus der Ferne mit dem Thema befasst. Also viele Aktivistengruppen haben auch in Warschau zum Beispiel ihre Büros. Da kann man natürlich sehr leicht hier Interviews führen. Aber der Kollege Martin Adam aus dem AD-Studio Warschau, der war im Herbst vergangenen Jahres da ausgiebig und war im polnisch-belarussischen Grenzgebiet unterwegs und hat ein sehr hörenswertes, eindrückliches Feature erstellt. Das heißt Vergessen, aber nicht verschwunden. Geflüchtete an der polnischen Grenze. Das ist wahrscheinlich in mehreren Sendern gelaufen, aber unter anderem bei NDR Info. Da kann man das sicherlich nochmal nachhören, nochmal finden. Aber der Titel lautet Vergessen, aber nicht verschwunden. Ein Feature von Martin Adam. Das sei auf jeden Fall an der Stelle empfohlen.
Dankeschön für den Tipp und für deine Einordnungen, Peter. Mach's gut, dankeschön.
Danke.
Wir lösen ein Stück weit ein Versprechen unserer Verfassung ein, nämlich jedem Menschen die Würde und die gleiche Freiheit zu geben, die jeder Mensch Kraft seiner Individualität verdient.
Justizminister und FDP-Mann Marco Buschmann war das Ende Juni vor einem Jahr. Und da hat er gemeinsam mit Familienministerin Lisa Paus die Eckpunkte für das neue sogenannte Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Und dann hieß es warten, warten und nochmal warten. Und jetzt, fast ein Jahr später, ist der Gesetzentwurf da. Und Gudula Geuter, unsere Korrespondentin in Berlin, hat ihn ganz genau für uns angeschaut. Hallo Gudula.
Hallo Sandra.
Das Selbstbestimmungsgesetz soll jetzt ja das Transsexuellengesetz ablösen. Und da gab es schon lange Einigkeit darüber, dass das nicht so Bestand haben konnte. Nimm uns dahin nochmal mit, was genau war da das Problem?
Das Transsexuellengesetz war mal was wirklich Fortschrittliches. Das war aus einem Verständnis der 70er Jahre etwas wirklich Fortschrittliches. Und das ist nun tatsächlich lange her. Es hat inzwischen 6 Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gegeben, die Teile dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt haben. Und die Grundlage ist eben, und diese Grundlage gilt bis heute, dass das Transsexuellengesetz, wie es dem damaligen Verständnis entsprach, von einer Krankheit ausgeht. Das heißt, das pathologisiert Transsexuelle und es hat irgendwie ein Leitbild von gesellschaftlicher Norm, von gesellschaftlichen Gefahren und dem Sittlichkeitsrecht. Das heißt, wir sind in Zeiten, wo auch unter bestimmten Umständen Homosexualität praktizierte, noch strafbar war. Diese Sachen, die verfassungswidrig waren, das sind solche Dinge wie Voraussetzung der Ehelosigkeit, Verpflichtung der Anpassung der äußeren Geschlechtsmerkmale durch operative Eingriffe, Nachweis der dauerhaften Fortpflanzungsunfähigkeit als Voraussetzung der Änderung des Personenstands, des Eintrags im Personenstandsregister. Das sind Sachen, die galten jetzt schon nicht mehr, auch wenn sie halt Teil dieses Gesetzes noch schriftlich waren. Aber es ging eben noch, das Gesetz ging nicht, es geht bis heute eben noch von dieser Vorstellung der Krankheit aus. Und das hat zur Folge, dass diese Krankheit eben auch überprüft werden muss. Das heißt, man braucht wirklich ärztliche bzw. psychiatrische Gutachten, die Voraussetzung sind für eine solche Änderung des Geschlechtseintrags. Und da sagen viele Betroffene, dass das unwürdig wäre, dass es die Intimsphäre verletzt, dass das auch aus ihrer Sicht unsinnig wäre. Und beachtlich ist auch, es sagen zum Teil auch Begutachtende, also Gutachter in diesen Verfahren, dass sie gar nicht recht wissen, was sie fragen sollen, weil jeder ja selbst nur weiß, welchem Geschlecht er sich zugehörig fühlt oder sie sich zugehörig fühlt. Und insofern gab es da ein heftiges Bedürfnis in bestimmten Gruppen, und zwar allen, die es angeht, das zu ändern.
Und genau in diesem Kernpunkt will das Selbstbestimmungsgesetz jetzt alles ganz anders machen, als es bisher war. Künftig soll jeder selbst für sich definieren können, wer oder was er ist. Wie wird das dann praktisch gehen oder laufen?
Es geht also um die sexuelle Identität, um die Frage, wie jemand selbst sich fühlt, als was er oder sie sich fühlt. Und dieses soll man als eine sogenannte Erklärung mit Eigenversicherung gegenüber dem Standesamt abgeben. Das heißt, es ist nur noch eine Erklärung, die muss, also das ist diese Eigenversicherung, die muss stimmen. Also man muss, man darf nur sagen, was auch wirklich stimmt, ist aber halt nicht überprüfbar. Und das heißt, es entfällt das gerichtliche Verfahren und es entfallen die Begutachtungen und der ganze Sums drumherum.
Okay, vielleicht nochmal diesen Schritt zurück machend, weil die allermeisten ja dieses Thema einfach nicht haben, dass sie sich, also jetzt zum Beispiel als Frau fühlen, aber männliche Sexualmerkmale haben oder eben den umgekehrten Fall, dass man sich als Mann fühlt in einem Körper mit Brüsten und Vulva. Ich versuche es jetzt mal ganz sachlich zu sagen. Penis und Vulva sollen künftig komplett egal sein. Stiftet das nicht auch wahnsinnig viel Unruhe?
Teilweise stiftet das viel Unruhe. Das hat man in der Diskussion, nach meiner Wahrnehmung vor allem kurz nach dem Koalitionsvertrag gemerkt. Da gab es teilweise auch in großen Zeitungen wie der Welt, teilweise auch in der FAZ oder so, gab es richtig so ein bisschen Kulturkampfstimmung. Das sehe ich so jetzt nicht mehr. Aber es führt zu Beunruhigung in ganz unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. Was sehr auffällig ist, ist es, dass es auch Teile von Feministinnen sind, die da sehr beunruhigt sind, was das Frauenbild betrifft und was auch den Schutz von Frauen betrifft. Das ist die eine Beunruhigung und die andere ist eben dieses, wo du sagst, das soll keine Rolle mehr spielen, dass es eben auch Leute gibt und das ist, glaube ich, kann überschneidende Kreise geben, aber es ist eher eine andere Gruppe, eher auch nach meiner Beobachtung männlich, die einfach Schwierigkeiten damit haben, dass es keine Rolle spielen soll. Die eben sagen, das ist vorgegeben und das sieht man an den primären Geschlechtsmerkmalen, ob jemand Mann oder Frau ist. Also Beunruhigung ja, die Frage, wie breit diese Beunruhigung ist, also ich glaube, das hat sich schon sehr beruhigt, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung.
Was vielleicht auch daran liegt, was sich die Ampel jetzt überhaupt auch nur, kann man vielleicht sagen, vorgenommen hat. Du hast es ja gerade schon gesagt, es geht jetzt rein um die personenstandsrechtliche Behandlung. Und damit ist auch gesagt, dass noch keine einzige Silbe, noch keine einzige Vorentscheidung getroffen ist rund um eine medizinische Behandlung, richtig?
Richtig. Und es gibt auch weitere, in Anführungsstrichen, Sicherungen, wenn man so will. Es gibt erstmal eine, man kann sagen, vielleicht Überlegensfrist. Also die ersten 3 Monate nach Eintragung wird das noch nicht wirksam. Es gibt außerdem eine Sperrfrist. Das heißt, man kann nicht hin und her ändern, zumindest nicht in kurzer Zeit. Es gibt also eine Sperrfrist von 1 Jahr. In dieser Zeit kann man nicht zurückwechseln, muss platt so sagen. Es hat nie, also zumindest auch nicht im Koalitionsvertrag, eine Aussage über die Frage der medizinischen Geschlechtsumwandlung geben sollen. Das ist eine Frage, die sich in der Praxis vor allem sozialrechtlich stellt. Das heißt, es ist vor allem die Frage, ob die Krankenkassen diesen Eingriff übernehmen. Und das folgt einfach anderen Regeln. Da ist eben hier die Besonderheit, dass wir einen physisch intakten, gesunden Körper haben, in den ein Eingriff stattfinden soll. Und das bedarf einfach nach den ganz allgemeinen medizinischen und eben auch nach den sozialrechtlichen und Kostenregeln, bedarf eben bestimmter Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen haben dann eben doch wieder auch mit Gutachten zu tun und mit eben bestimmten Verfahren, die zu absolvieren sind. Und die sind überhaupt nicht betroffen von dieser Regelung. Da geht es wirklich rein um die Frage, als was sehe ich mich und wie will ich im öffentlichen Verkehr mich dargestellt wissen. Wobei man dazu sagen muss, das kann ja auch durchaus auseinanderfallen. Es kann ja Leute geben, die sagen, ich möchte auch diese medizinische Veränderung nicht. Gerade deswegen war ja diese Voraussetzung im transsexuellen Gesetz ja auch so einschneidend, dass man gesagt hat, Voraussetzung ist, diesen medizinischen Weg zu gehen, dass man das auch personenstandsrechtlich darf.
Ja, absolut wichtige Differenzierung. Also jetzt gibt es ja auch noch verschiedene andere Grenzen oder Begrenzungen, von denen du einige jetzt schon angesprochen hast. Es wird auch künftig ja nicht so sein, dass ich einmal in der Woche aufs Standesamt gehen kann und jetzt meinen Personenstand, mein Geschlecht ändern lassen kann. Sondern wie wird es aussehen?
Also das ist einmal diese Frist. Es gibt eine Sperrfrist von 1 Jahr. Und ich hatte es ja gesagt, es hat eine einigermaßen emotionale Diskussion kurz nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages gegeben, wo erstmal alles durchgespielt wurde, wo man das irgendwie missbräuchlich verwenden könnte. In aller Regel, dass ein Mann behauptet, er fühle sich als Frau. Und es ist richtig beachtlich, wie breit das in diesem Gesetzentwurf Niederschlag gefunden hat. Vor allem in der Begründung, aber auch im Gesetzestext. Da ist genannt der Spannungsfall. Wenn diese Erklärung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang, heißt es, mit der Erklärung des Spannungsfalls geschieht, dann soll sie ignoriert werden. Daraus machte die Bild-Zeitung Ampelregierung will Transfrauen im Krieg einberufen oder die NZZ titelte den Artikel mit Im Kriegsfall bleibt ein Mann. Also das war durchaus was auch zu Diskussionen vorher geführt hatte. Das ist also eigens geregelt.
Also der außenpolitische Spannungsfall.
Also die Frage, es geht um die Frage, ob jemand eingezogen werden kann. Dann ist geregelt der Sport. Sport kann selbst definieren, wie er mit der Frage umgehen will. Dann ist geregelt der Strafvollzug auf dieselbe Art. Die Länder können selber regeln, wie sie damit umgehen wollen. Manche Länder haben das auch schon in der Vergangenheit getan. Jetzt steht nochmal ausdrücklich im Gesetz, dass die Länder das selbst tun können. Und dann bleibt der ganze große Bereich des Zivilrechts. Das heißt, wenn man Einrichtungen verwendet oder so, und da wird es dann eben auch nochmal kompliziert. Und auch das Stichwort Frauensauna hat ja zu Diskussionen geführt.
Vertiefe ich gerne gleich nochmal mit dir. Sag nochmal ganz kurz, großes Streit- und emotionsgeladenes Thema sind natürlich auch die Minderjährigen. Wie ist es da jetzt?
Das ist nach meinem Eindruck auch der Punkt, wo es so ein bisschen umstritten bleibt. Da wird es möglicherweise auch in der Zukunft noch ein Bedürfnis nach Beobachtung geben. Und da gibt es zum Teil auch Fachleute, die da Fragezeichen haben. Die reine Regelung ist jetzt für Minderjährige bis 14 Jahren
geben die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung ab, also in der Regel die Eltern. Und ab 14 Jahre können die Kinder das selber tun, allerdings mit Zustimmung von Sorgeberechtigten. Und wenn die nicht wollen, dann kann diese Zustimmung durch das Familiengericht ersetzt werden. Ich habe eben gesagt, das ist vielleicht ein Punkt, der noch umstritten sein könnte. Das liegt daran, dass unterschiedlich eingeschätzt wird, ob so eine Möglichkeit möglicherweise auch eine Beeinflussung eines in dem Moment möglicherweise noch ganz fluiden Prozesses hat. Das heißt, ob zum Beispiel, aber das ist jetzt ein völlig gegriffenes Beispiel, ein verunsichertes Mädchen von 13 Jahren, das feststellt, es kommt mit ihrer Sexualität nicht zurecht, es vielleicht total uncool findet, zu merken, dass sie lesbisch ist und dass dann cooler ist, trans zu sein oder umgekehrt oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es Leute, die sagen, das kann in manchen Fällen zu früh sein. Nun ist es natürlich so, dass das umkehrbar ist, so eine Eintragung des Geschlechtseintrags, aber es stellt sich eben auch in diesem gesamten Prozess, das hat nicht unmittelbar was mit der Geschlechtseintragung zu tun, aber in diesem gesamten Prozess stellt sich dann auch die Frage nach unterdrückender Medikation und Ähnliches, sodass das ein Feld ist, das zumindest einige auch noch beobachten wollen.
Und darüber, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt jetzt dieses Selbstbestimmungsgesetz ja eben nichts. Also über Beginn der Hormontherapie oder dann eben wirklich einschneidenden Entscheidungen, die weniger einfach reversibel sind als eben so ein Eintrag.
Ja.
Okay, jetzt haben wir auf diesen Gesetzentwurf ja schon länger gewartet, was auch daran lag, dass es ein wahrscheinlich zäheres Ringen auch zwischen den Ministerien gab, weil es Rückfragen gab, was als Sicherheitsmaßnahme sozusagen getroffen wird gegen mögliche Missbrauchsfälle in sensiblen Bereichen, zum Beispiel in der Frauensauna, die du ja auch schon angesprochen hast, in Schutzräumen, in Frauenhäusern. Wie ist die Ampel damit jetzt umgegangen?
Die ist so damit umgegangen, dass du vielleicht gehört hast, dass ich mit Papier geraschelt habe, weil ich diesen Teil...
Habe ich nicht gehört.
Okay. Weil ich diesen Teil der Gesetzesbegründung hier nochmal in aller Schönheit vor mir ausbreiten wollte. Das ist fast 3 Seiten lang in der Begründung. Und da geht man nun nach meinem Eindruck vielleicht... sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt, aber nach meinem Eindruck geht man wirklich auf alles ein, auf was man irgendwie eingehen kann. Das kritisiert auch die Antidiskriminierungsstelle, also Ferda Attermann, die Beauftragte des Bundes, weil sie sagt, im Prinzip hat man hier auf die Twitter-Kritik reagiert und das sei nicht angemessen. Es gibt also in der Gesetzesbegründung Aussagen zum Zugang zu geschlechtsspezifischen Toiletten und Umkleideräumen, Zugang zu geschlechtsspezifischen Saunen, Frauenhäuser, Frauenparkplätze, Sportvereine und dann kommt eben auch Unterbringung im Justizvollzug, was dann eben tatsächlich nochmal eigens geregelt ist. Es geht eigentlich um zweierlei Sorgen. Es geht zum einen um die Sorge, dass Leute ganz bewusst den Geschlechtseintrag ändern, um, und das ist eigentlich immer dieselbe Konstellation, damit man als Mann in die Frauensauna darf. Das ist die eine Sorge. Und die andere Sorge ist, dass jemand wirklich Frau ist, aber dass die anderen Frauen, die in der Frauensauna sitzen, verunsichert, wenn da jemand mit primären Geschlechtsmerkmalen, männlichen, nun auf einmal mit dabei sitzt. Und dafür hat das Gesetz eigentlich keine Regelung getroffen. Der Gesetzestext steht sozusagen in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Begründung in diesem Punkt. Das ist nämlich sehr kurz und sagt, es bleibt bei den Regeln des Hausrechts und es bleibt bei den Regeln des AGG, des
Allgemeingleichstellungsgesetzes.
Und das bedeutet, dass grundsätzlich eben eine Frau ist. Das heißt, dass es eben, dass auch das gilt, was im Personenstandsregister steht. Aber wenn es, ich zitiere jetzt aus der Begründung, etwa das Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit gebe, dann könne eben eine Einrichtung nach Hausrecht auch anders entscheiden. Das sei so, obwohl es ja allgemein im AGG, im Allgemeingleichstellungsgesetz, Ansprüche auch auf Schadenersatz geben kann, wegen Verstoß gegen das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot. Das heißt, ohne wirklich viel zu regeln, hat man durch diese Begründung doch Regelungsfenster eröffnet. Es kann zumindest zu Diskussionen führen, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte. Und was ich eben beachtlich finde, ist diese Breite, in der man da auf Sorgen eingegangen ist. Und das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum jetzt die Diskussionen zumindest von der kritischen Seite jetzt nicht so heftig sind.
Halten wir so fest. Liebe Gudula, herzlichen Dank für diese wichtigen Einordnungen und ja, fürs Aufblättern dieses neuen Selbstbestimmungsgesetzes. Dankeschön und Grüße nach Berlin.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss. Und das war der Tag. Team Silvia Engels und Sandra Schulz sagen Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss.